So, und damit du nicht wieder sagst, dass ich zu langweilig spiele, darfst du jetzt mal einen Fluch in dein Deck nehmen.
Ja.
Und dann habe ich noch 2 Geld, mit denen ich nichts kaufen kann.
Geschieht dir recht.
Das ist wie immer sehr freundlich hier.
So, dann kriegst du hier meinen wundervollen Dings, der dir 3 Schaden macht und ich darf eine Karte ziehen.
3 Schaden?
Warte mal, von hier 1, 2, 3. Ja, dafür hat sie auch 8 gekostet.
Ist ja wohl unverschämt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Doppelbrett mit Christoph und
Sandra.
Hallo Christoph.
Hallo Sandra. Schön, dass es heute schon zum zweiten Mal zusammen klappt. Wir wollen heute über ein Zwei-Personen-Spiel mit euch reden und zwar über das Spiel Harry Potter Kampf um Hogwarts Verteidigung. Ah, ja, siehst du, da fängt schon an bei dem Titel.
Gegen die dunklen Künste. Ist aber auch wirklich ein Zungenbrecher.
Genau.
Wie es Christoph schon gesagt hat, ein Spiel für 2 Personen. Ab 11 Jahren ist es angegeben. Die Spieldauer wird auf der Internetseite von Cosmos angegeben mit 30 Minuten. Ich denke, zu Alter und Spieldauer sagen wir später noch was. Entworfen und entwickelt ist das Spiel von USA Polly. Als Autorin wird Kami Mandel genannt. Wie der Titel schon sagt, ist es ein Spiel im Harry Potter-Universum. Ich denke, Harry Potter müssen wir nicht vorstellen groß. Das Spiel basiert mehr oder weniger auf der Romanreihe von der englischen Schriftstellerin Joan K. Rowling. Thema des Spiels ist im Endeffekt, dass die dunklen Mächte stärker werden und die Schüler von Hogwarts sich im Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste auch praktischen Übungen hingeben sollen, indem sie eben Sprüche meistern, Flüche kennenlernen, Gegenstände richtig benutzen und Verbündete finden, um die Gegner zu betäuben und sich vor den dunklen Künsten zu schützen. Dementsprechend oder auch entsprechend der Romanvorlage gibt es 4 Häuser, von denen man sich ganz am Anfang des Spiels eins aussuchen kann, zu dem man gehören möchte. Was das für Auswirkungen hat, wird euch Christoph gleich in den Regeln sicher noch erzählen. Und jeder beginnt. Man muss vielleicht dazu sagen, es handelt sich hierbei um ein Kartenspiel mit einer Starthand von 10 Karten. In den 10 Karten sind enthalten 7 einfache Zauber, nämlich der Alohomora-Zauber, der Fenster und Türen öffnen kann. Und dann hat jeder in seiner Starthand einen Zauberstab und einen Kessel, was thematisch schon mal sehr gut passt, weil das auch Gegenstände sind, die die Schüler eben auch zu Beginn des ersten Schuljahres in den Büchern mit nach Hogwarts bringen müssen. Und zu guter Letzt bekommt jeder noch ein Haustier in sein Startdeck. Da darf man sich eins davon aussuchen. Und zwar hat man die Wahl zwischen einer Eule, einer Katze oder einer Kröte. Was, finde ich jetzt wiederum, nicht ganz so thematisch ist. Die Eule kann jeder, der Harry Potter schon mal gesehen oder gelesen hat, sicher jedem Harry zuordnen, die Katze Hermine. Und normalerweise würde man dann als drittes Haustier eben die Ratte von Ron vermuten. Ich gehe mal davon aus, dass die aus Designgründen rausgefallen ist und stattdessen eben die Kröte von Neville mit ins Spiel gekommen ist. Ja, wie gesagt, wir haben ein Startdeck von 10 Karten. Und was machen wir damit, Christoph?
Ja, wir haben hier ein klassisches Deckbuilding-Spiel vor uns. Es gibt auch, da werden wir später noch drauf eingehen, viele Parallelen zu anderen Deckbildern. Deckbilder bedeutet im Endeffekt, dass man eine Kartenhand hat am Anfang, die relativ identisch ist. In dem Spiel ist es ja auch so, dass die Kartenhand am Anfang identisch ist, bis auf eben das Tier. Beziehungsweise sie kann sogar trotzdem identisch sein, wenn man dasselbe Tier wählt, was durchaus möglich ist. Und diese Hand versucht man dann auf eine bestimmte Art nach und nach zu verbessern. Wir versuchen dann, das ist das eigentliche Ziel des Spiels, unseren Gegner, also wir spielen gegeneinander, auf einer Schadensleiste einfach ans Ende zu bringen. Diese Leiste hat 8 Punkte und wenn man auf dem letzten Feld landet, dann gilt man als betäubt. Und das Ganze versuchen wir in einem Best-of-5-Modus. Das heißt, wir spielen insgesamt bis zu 5 Runden, mindestens 3 Runden, also so lange, bis einer 3-mal gewonnen hat. Und es besteht auch die Möglichkeit, aber sich zu heilen, falls jetzt euch irgendwie diese 8 Schadenspunkte, die man einstecken kann, ein bisschen wenig vorkommen. Das hat durchaus die Gründe eben, dass die Heilung auch da ist und einem die Möglichkeit gibt, das Ganze hinauszuzögern. Genau, was ist jetzt Deckbuilding mal ein bisschen tiefer betrachtet? Wir nehmen von diesen 10 Karten, die wir haben, die mischen wir am Anfang und nehmen 5 Karten auf die Hand. Und diese 5 Karten können wir dann in beliebiger Reihenfolge ausspielen. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten das Spiel ist, hat es durchaus auch Konsequenzen, in welcher Reihenfolge wir diese Karten ausspielen. Und wir bekommen im Großen und Ganzen 3 Dinge. Nämlich entweder bekommen wir eine Art Geld. Das ist hier im Spiel ein bisschen anders benannt. Ich glaube, als Einfluss. Oder wir bekommen Blitze. Zumindest ist es als Blitze dargestellt. Das ist der Schaden, den wir dem Gegner zufügen. Oder wir bekommen Herzen. Diese Herzen heilen unsere Figur. Und zusätzlich gibt's aber natürlich auch noch deutlich komplexere Effekte, die aber in der Starthand so noch nicht vorkommen, beziehungsweise nur bei den Tieren etwas komplexer vorkommen. Und mit dem Geld, das wir eventuell eben durch die Karten bekommen, gerade am Anfang sind viele Karten einfach Geld. Mit diesem Geld können wir dann aus einer Auslage, dem sogenannten Klassenzimmer, in der immer 4 Karten aufgedeckt sind, uns eine oder auch mehrere Karten kaufen, je nachdem, ob wir den Betrag bezahlen können, der auf dieser Karte dann auch draufsteht. Zusätzlich gibt's noch die sogenannten Bücher, die liegen neben dem Klassenzimmer, die sind immer verfügbar, da gibt's mehrere davon. Das hat den einfachen Hintergrund, dass es manchmal dazu kommen kann, dass wirklich nur relativ teure Karten ausliegen und die Bücher bringen immer 2 Geld. Das heißt, wenn man viele Bücher in seinem Deck hat und die nach und nach aufdeckt, kann man auch leichter die teureren Karten kaufen. Wenn wir jetzt so eine Karte kaufen, dann kommt die mit allen Karten, die wir in dem Zug ausgespielt haben, auf unseren Ablagestapel. Jeder hat einen persönlichen Ablagestapel und wir machen das Ganze so lang, also immer abwechselnd. Jeder zieht 5 Karten, spielt die Karten aus, legt sie danach auf seinen Ablagestapel und wenn man ans Ende kommt, dann muss man den Ablagestapel mischen und so kommen die Karten, die man gekauft hat, wieder in den neuen Nachziehstapel. Also der Ablagestapel wird der neue Nachziehstapel und wir haben so die Möglichkeit, dann bessere Karten nach und nach auf die Hand zu bekommen. Gleichzeitig gibt es auch durchaus noch Möglichkeiten, auch die Karten, die wir am Anfang haben, die ja relativ schwach sind, auch wieder loszuwerden. Und so kann man das Deck auf verschiedene Arten einfach immer stärker machen. Das ist im Grunde genommen, wie Deckbuilding funktioniert. Und vielleicht schauen wir mal noch drauf, was wir alles für Karten haben, weil die Karten sich durchaus auch unterscheiden. Es gibt verschiedene Kartenarten, was in den meisten Fällen keine großen Probleme macht, dass die unterschiedlich sind. Wir haben sogenannte Sprüche und Gegenstände, die funktionieren sehr ähnlich, sind nur eben unterschiedliche Grundkategorien, die aber alle ähnliche Dinge machen, eben bestimmte Effekte bringen, Geld bringen, Schaden verursachen können und so weiter, die ganz normal gespielt werden. Es gibt aber eben manche Effekte, die beziehen sich auf die Art dieser Karte. Also eben, du kannst das und das machen, wenn du einen Gegenstand gespielt hast beispielsweise. Dann gibt es die Bücher, die habe ich schon genannt. Die sind im Endeffekt auch einfach Gegenstände und sind wie gesagt dazu da, wenn man viel Geld auf die Hand braucht, nach und nach sich einfach ja mehr Geld auf die Hand zu schaffen. Dann gibt es die sogenannten Verbündeten. Das ist die Kategorie, in die auch die Haustiere, die wir am Anfang bekommen, fallen. Die kann man aber auch dann über das Klassenzimmer nach und nach sich dazu kaufen und in den eigenen Stapel bekommen. Die funktionieren grundlegend anders wie die Gegenstände und die Sprüche. Die werden nämlich vor dir ausgelegt im Moment, wo du sie auf der Hand hast und ausspielst und bringen dann nicht nur einen einmaligen Effekt, sondern bringen in jeder Runde, in der sie vor dir liegen, einen Effekt in der Regel. Die sehen auch ein bisschen anders aus, damit es besser zu verstehen ist und sind die einfach quer bedruckt und liegen dann vor einem aus und die können auch nur in Ausnahmefällen wieder verschwinden, nämlich wieder über Karteneffekte von Karten des Gegners in aller Regel. Dann gibt es noch eine ganz andere Kategorie, das sind die sogenannten Flüche. Diese Flüche kommen in der Regel auch über den Gegner in das eigene Deck oder manchmal sogar direkt auf die eigene Hand, wenn es besonders gemein ist. Und diese Flüche spielen wir immer am Anfang unseres Zuges aus und dann haben sie einen negativen Effekt, sowas wie beispielsweise, du kannst dich maximal einen Punkt heilen oder du kannst maximal einen Schaden deinem Gegner zufügen oder auch so nette Sachen wie, wirf diesen Fluch ab und zieh dafür 2 neue Flüche. Also es gibt verschiedene Ausrichtungen auch da und die machen einem tatsächlich deutlich das Leben schwer. Und verbleiben in aller Regel auch im Deck, wenn man nicht wiederum über andere Karteneffekte schafft, sie aus dem Deck zu entfernen, was gar nicht so einfach ist. Und dann gibt es noch eine grundlegende Besonderheit, nämlich haben viele Karten eine Hauszugehörigkeit. Wir wählen ja am Anfang des Spiels, das hat Sandra schon beschrieben, ein Haus aus. Und wenn wir dann Karten kaufen, die auch zu diesem Haus gehören und diese Karten ausspielen, dann bekommen wir noch einen besonderen Bonuseffekt, den wir eben wirklich nur dann bekommen, wenn wir auch wirklich zu diesem Haus gehören oder aber, wenn wir Verbündete haben, die zu diesem Haus gehören. Also auch Verbündete, die vor uns ausliegen, die die gleiche Farbe, also es ist durch eine Farbe gekennzeichnet, die gleiche Farbe haben, die sorgen auch dafür, dass wir diesen Bonuseffekt bekommen. Und das ist tatsächlich auch sehr hilfreich, weil wir dadurch einfach die Karten deutlich aufwerten können noch. dann spielt man, wie gesagt, so lange, bis man den Gegner betäubt hat oder bis der Gegner einen selbst betäubt hat. Dann ist die Runde vorbei und beide Spieler nehmen alle Karten, inklusive der Verbündeten, die vor einem ausliegen, des Nachziehstapels und des Ablagestapels, mischen die ganzen Karten neu. Man behält dieses Deck bei für die nächste Runde und fangen dann damit eine neue Runde an, aber dann eben wieder mit 5 neuen Starthandkarten und eben nichts, was vor uns ausliegt zu diesem Zeitpunkt. Und das Ganze machen wir, wie gesagt, so lange, bis einer 3 Runden komplett gewonnen hat. So viel von meiner Seite zu den Regeln. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder?
Mir fällt zumindest jetzt im Moment nichts ein. Wusstest du, dass den Häusern bestimmte Elemente zugeordnet sind und die sich im mehr oder weniger auch in den Farben der Symbole, die du gerade angesprochen hast, wiederfinden?
Nein, wenn ich es jemals gewusst haben sollte, dann weiß ich es mittlerweile nicht mehr.
Ich glaube, ich weiß es tatsächlich auch erst jetzt seit Vorbereitung auf diesen Podcast. Gryffindor, um die 4 Häuser mal zu nennen, steht für das Feuer und hat in dem Spiel auch ja ein rotes Logo. Ravenclaw steht für die Luft, ist blau dargestellt, Hufflepuff für die Erde, so ein gelb-bräunlicher Ton und Slytherin für das Wasser, was da noch übrig ist. Das ist so grünlich, passt also, wenn man den Hintergrund weiß, finde ich auch von den Farben ganz gut.
Ja, passt sehr gut.
Ja, du hast gesagt, das ist ein klassisches Deckbauspiel. Wenn das jetzt jemand spielt, der ja noch nicht sehr spielerfahren ist, vielleicht noch keine Deckbauspiele kennt oder das auch mit seinen Kindern eben mal spielen möchte, was meinst du, wie leicht zugänglich ist dieses Spiel für wenig Spieler?
Ja, ich finde, es hat einen großen Vorteil gegenüber anderen ähnlichen Spielen. Es ist tatsächlich so, dass man hier im Spiel Marker hat, die jeweils für diese Symbole Blitz, Geld und Herz stehen. Das heißt, man kann tatsächlich zumindest, und das ist einer der zentralen Faktoren meiner Meinung nach, diese Unübersichtlichkeit, die man am Anfang hat, wenn man sich eben mit solchen Spielen nicht auskennt, dieses, welche Karte greift wann, was bekomme ich von der Karte, habe ich jetzt am Ende 4 Geld oder 3 Geld und wie viel habe ich davon schon ausgegeben? Also es kann schnell so ein bisschen unübersichtlich werden. Und diese Hürde nimmt es auf jeden Fall. Das finde ich tatsächlich ganz gut gelöst, auch wenn man, sobald man mal irgendwie 1-2 Spiele gespielt hat, glaube ich, die einfach nicht mehr braucht. Und das sage ich durchaus auch aus Erfahrung, weil ich habe das mit meinen Kindern gespielt. Die sind 6 und 9 und die haben beide das gut hinbekommen und auch schnell hinbekommen, ohne diese Marker nutzen zu müssen. Das heißt, die sind für den Anfang ein nettes Add-on und dann braucht man sie eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach.
Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe auch eine Probepartie mit jeweils einem Kind gespielt. Die waren 8 und 10 Jahre. Die haben sowieso nur die Marker eigentlich für die Einflussmarke oder das Geld, wie man es nennen möchte, benutzt. Die anderen gingen tatsächlich auch ohne, also Angriffe und Teilen.
Es gibt tatsächlich einen Aspekt, muss man dazu sagen, da braucht man diese Marker, nämlich bei einem der Tiere, bei der Eule, gibt es die Möglichkeit, Geld zu bunkern. Jede Runde einen dieser Einflussmarker und den muss man natürlich dann irgendwie drauflegen. Man könnte natürlich sich mit Papier eine Strichliste machen, das finde ich aber keine schöne Lösung. Das heißt, dafür ist es wirklich super, aber die Blitze und die Herzen sind tatsächlich eher ein nettes Add-on als wirklich nötig langfristig.
Bleiben wir doch mal bei den Haustieren. Mit der Eule, hast du gerade schon gesagt, kann man Geld bunkern. Das heißt, ich kann Geld sparen, um mir dann bessere Karten kaufen zu können. Mit der Katze kann ich zusätzlichen Schaden machen, indem ich 3 Sprüche in meinem Zug ausspiele. Was relativ häufig, muss man sagen, der Fall ist, dass das funktioniert. Und mit der Kröte bekomme ich einfach jede Runde ein Leben. Welche der 3 Haustiere ist denn für dich das stärkste?
Ich hätte am Anfang gesagt, dass sowohl die Kröte als auch die Katze relativ stark sind und die Eule nicht sehr stark ist. Ich habe dann aber in unserem letzten Spiel, was wir miteinander gespielt haben, feststellen dürfen, dass wenn man die Eule gut einsetzt, sie tatsächlich auch sehr stark sein kann. Also ich glaube, es hängt tatsächlich einfach stark von mehreren Faktoren ab. Einerseits natürlich von der eigenen Spielweise. Also mir bringt die Katze relativ wenig, wenn ich irgendwie nur Gegenstände kaufe zum Beispiel. Oder mir bringt die Eule relativ wenig, wenn ich nicht versuche, auf viel Geld irgendwie zu spielen oder immer versuch, alles Geld auszugeben und nie was zu sparen. Also man muss sie halt auch sinnvoll einsetzen, aber dann sind sie alle relativ stark. Und es kommt ein bisschen noch darauf an, welche Karten im Klassenzimmer liegen, also in dem Markt, wo man sich Karten dann kaufen, hinzugewinnen, wie auch immer kann. Weil diese Karten tatsächlich ein bisschen auch bestimmen an manchen Stellen, ob es dann eben was bringt oder nicht. Also auch da wieder, wenn ich nur Gegenstände kaufen kann die ganze Zeit, führt es natürlich dazu, dass dann meine Katze geschwächt wird, die eben nur was bringt, wenn ich 3 Sprüche ausspiele. Und wenn ich dann halt immer 3 oder 4 Gegenstände ausspiele, wird die natürlich schwächer dadurch. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, interessant, dass die Kröte ohne Bedingung immer ein Leben bringt, wohingegen der Schaden immer nur bei den 3 Sprüchen ausgeteilt wird. Das scheint mir fast ein bisschen sehr die Heilung zu bevorteilen an manchen Stellen. Siehst du das ähnlich?
Hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Gedanken gemacht, weil ich ja auch so das Gefühl hatte, es gibt weitaus mehr Sprüchekarten als Gegenstände, sodass die Katze eigentlich in normalen Runden in mindestens 80% der Fälle, hätte ich jetzt gesagt, zum Tragen kommt und einen Schaden macht. Vielleicht hatten meine Gegner auch immer nur Glück, die Katze hatten. Die Kröte ist, denke ich, am einfachsten zu spielen, auf jeden Fall auch für die Erstpartie, weil man nicht so viel drüber nachdenken muss. Aber ja, stimmt. Wenn man es so überlegt, könnte man sagen, hat einen Vorteil. Wobei, vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber ich hätte gesagt, dass tendenziell im Spiel schon mehr Schaden als Heilung vorkommt. Und wenn der Gegner dann 2, 3 Schaden machen kann, ist einer auch, ja, nicht unbedingt immer so hilfreich.
Das finde ich interessant, dass du dieses Gefühl hast, weil ich habe das Gefühl, es kommt alles relativ gleich vor. Oder ich habe alles erlebt, dass sehr viel Leben kommt, dass sehr viel Geld kommt und dass sehr viel Schaden kommt. Jeweils stärker, es kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an und wie die Karten gezogen werden, weil eben dieses Klassenzimmer sich aus einem relativ dicken Nachziehstapel speist. Und da hatte ich das Gefühl, dass das wirklich in alle Richtungen gehen kann, dass das eine mal stärker da ist, das andere mal stärker da ist, man wirklich auch Spiele hat, in denen bestimmte Dinge wirklich deutlich weniger als andere kommen, was dann auch ja das Spiel sehr beeinflussen kann.
Also da stimme ich dir definitiv zu, wenn ich an die Runden denke, die ich gespielt habe, da war wirklich alles dabei. Also im ersten Spiel, da haben wir anscheinend die Karten schlecht gemischt, kam kein einziger Fluch ins Spiel zum Beispiel. Das heißt, da hat so ein ganzer zentraler Aspekt des Spiels einfach gefehlt, weil gar keine Karte in der Auslage war, dass wir mal dem Gegner einen Fluch geben konnten.
Das habe ich tatsächlich auch erlebt und ich habe interessanterweise auch solche Dinge erlebt wie ein Spiel, in dem gab es 1 oder 2 Verbündete und sonst überhaupt keinen. Also neue Verbündete, die man dazu gekauft hat. Genauso hatte ich aber auch Spiele, in denen lagen gleichzeitig 4 Verbündete in der Auslage, obwohl wir Verbündete gekauft haben, wohlgemerkt. Also nicht, weil wir sie nicht gekauft haben, sondern die lagen einfach, weil wirklich wie Sand am Meer Verbündete gezogen wurden. Das war ein bisschen verrückt, aber es hat sich trotzdem spielen lassen. Also es hat jetzt nicht das Spiel kaputt gemacht. War aber interessant zu beobachten, wie unterschiedlich eben es dann auch dahingehend läuft. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass ich zum Beispiel ein Haus gewählt habe. Also sagen wir, ich hatte Hufflepuff als mein Haus gewählt. Und es gab wirklich das gesamte Spiel über nicht eine gelbe, also gelb ist die Hufflepuff-Farbe, nicht eine gelbe Karte. Und das finde ich auch bemerkenswert, dass das vom Glücksfaktor her tatsächlich passieren kann, offensichtlich.
Da kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, weil das war die Partie, die wir zusammen gespielt haben. Und es im Nachhinein dann wahrscheinlich Glück war, dass wir beide das gleiche Haus gewählt hatten und davon gleichermaßen betroffen waren. Wenn jetzt einer von uns ein anderes Haus gehabt hätte, hätte das schon eventuell ein Ungleichgewicht einfach am Glücksfaktor schon mal gegeben.
Ja, sicherlich. Wobei man auch natürlich dazu sagen muss, dass durch die Tatsache, dass die Verbündeten ja auch häufig Farben haben, man das natürlich auch ein Stück weit ausgleichen kann, wenn denn passende Verbündete dann aufgedeckt werden, auch wirklich.
Mhm, ja, aber das mit den Verbündeten hatte ich tatsächlich auch. In meinem ersten Spiel lagen die Ormasta und im nächsten waren die sehr rar gesät.
Vielleicht an der Stelle so ein kleiner Kritikpunkt. Ich empfinde, auch im Vergleich mit anderen Spielen, da gehe ich vielleicht dann auch gleich nochmal drauf ein, die geringe Kartenzahl im Klassenzimmer als Grund dafür. Also da liegen 4 Karten immer gleichzeitig. Ich kenne es von anderen Spielen, dass eher 5 da liegen. Ich fände es sogar besser, wenn es noch mehr wären, einfach um eine gewisse Vielfalt zu bieten. Also man hat dann oft so Situationen, dass nur teure Karten da liegen. Dann müssen beide Seiten erstmal sich mit Büchern aufrüsten, bis sie dann mal da wirklich Karten kaufen können. Oder so schöne Elemente hatten wir auch schon durchaus. Und ich glaube, das ist dir auch schon mal so gegangen, dass wirklich einer immer die billigen Karten kauft. Dann wird wieder was nachgezogen, was dann aber zu dem zweiten Spieler überhaupt nicht passt. Der kauft dann trotzdem irgendwie das mit Mühe und Not und dann kommt plötzlich wieder eine schöne billige Karte, die kauft dann wieder der Gegner und dass es so ein Ungleichgewicht dann manchmal gibt, dass durch diese geringe Kartenauslage es halt irgendwie dann so in eine Richtung tendiert. Das ist jetzt nichts, was ständig passiert, aber es kann eben durchaus vorkommen.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch mal. Zu meinen Gunsten muss ich aber dazu sagen, da hat sich mein Mitspieler Gegenspieler beschwert, dass er die ganze Spiel über im Prinzip keine Chance gehabt hatte, irgendwie die billigeren Karten zu kaufen, weil ich die ihm jedes Mal dann vor der Nase weggeschnappt habe.
Ich habe ja eben auch angedeutet, es gibt Spiele, die relativ ähnlich funktionieren. Für mich so die Mutter der Spiele, die nach diesem Prinzip funktionieren, Star Realms. Ein Spiel, ich habe ehrlicherweise jetzt nicht genau recherchiert, von wann es ist. Das ist schon auch ein paar Jahre alt. das wirklich ganz, ganz ähnlich funktioniert. Also wo es auch so eine Auslage gibt, in dem Fall dann mit 5 Karten, wo es auch so eine Kombination gibt, wenn du Karten mit der gleichen Farbe ausspielst, dann bringen die dir Vorteile. Wo es auch quer bedruckte Karten gibt, die als Basen rundenübergreifend vor dir ausgelegt werden, die allerdings dann auch leichter wieder zerstört werden können. Also schon so sehr viele Parallelen und wo es auch darum geht, eben Lebenspunkte wegzunehmen. Da hat man dann kein Best of 5, wie das hier ist, sondern man hat einfach 50 Lebenspunkte und wer zuerst unter 0 oder auf 0 rutscht, der verliert dann das Spiel und der andere gewinnt. Das spiele ich auch schon sehr lange und spiele ich eigentlich auch sehr gerne und ich fühle mich schon stark daran erinnert. Du hast Star Realms nicht gespielt, glaube ich?
Nee, ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Für mich ist die Mutter aller Deckbauspiele eben nach wie vor Dominion, was jetzt aber, sage ich mal, von der Art des Spiels dann sich doch nochmal unterscheidet von Harry Potter, weil eben in der Auslage da immer ein Schwungkarten liegt mit verschiedener Wertigkeit und ich kann mir eben kaufen, was ich gerade mir leisten kann. Also ich bin jetzt so abhängig von, sind jetzt Karten da, die ich mir leisten kann. Es ist eigentlich immer querbeet, von billig bis teuer, alles in der Auslage. Und da geht es dann eher darum, ja, Karten zu kaufen, wo ich halt möglichst viele Kombinationen dann mitmachen kann, dass ich eben mir viel Geld ansparen kann, um wieder neue Karten zu kaufen, viel Gold zu kriegen, um so am Schluss die meisten Siegpunkte dann zu haben.
Ich bin lustigerweise vor 2-3 Tagen darüber gestolpert, dass wirklich jemand eben Dominion und Star Realms so als die Grunddeckbaumechanismen gegenübergestellt hat. Was daran lag, weil es um die Spiele Paperback und Hardback ging. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Was so eine Mischung aus eben solchen Deckbauspielen und Scrabble ist, mehr oder weniger. Also wo man Deckbau macht und Wörter bilden muss.
Paperback kenne ich, Hardback nur vom Hörensagen.
Ich habe Paperback immer so vom Hörensagen auch gekannt und habe mitbekommen irgendwann, dass es Hardback gab. Und weil es bei Boardgame Arena Hardback zu spielen gibt, habe ich dann mal eben gegoogelt, was eigentlich der Unterschied ist und mir die Regeln so ein bisschen angeguckt. Und da kam eben genau dieser Unterschied. Paperback ist sozusagen das Dominion unter diesen beiden Spielen und Hardback funktioniert eher wie Star Realms, lustigerweise.
Ah ja, dann habe ich mit Paperback ja das Richtige für mich wahrscheinlich auch im Regal stehen.
Ich habe so ein bisschen was vorbereitet noch, wo ich einen kritischen Punkt sehe, gerade wenn es darum geht, wie einstiegsfreundlich das Spiel ist, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ja, Deckbau ist für jemanden, der jetzt nicht ständig spielt, aber wie Harry Potter begeistert ist, vielleicht was, was eine gewisse Hürde bietet, aber eigentlich macht das Spiel das ganz gut, einen da reinzuleiten, habe ich den Eindruck. Aber es gibt eben so manche Kartentexte, also es sind eigentlich ist im Speziellen ein Text, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das Spiel noch nicht so gut kennt, auch an anderen Stellen, wo ich es total sinnvoll formuliert finde, vielleicht so ein bisschen Probleme hat und nicht durchsteigt. Genau, und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es sowas wie ein Glossar gäbe. Also wirklich, wo vielleicht zumindest die grundlegenden Begriffe einmal aufgezählt werden. Es müssen ja noch nicht mal alle Karten erklärt werden, aber zumindest sowas wie eben diese Formulierung bedeutet das. Es gibt hier nämlich die schöne Formulierung, wenn du diese Karte abwirfst, bekommst du ein Herz zum Beispiel. Das ist auf der Karte Rictu Sempra, ein Zauberspruch. Und das war tatsächlich so, dass Sandra und ich uns da auch vorher ausgetauscht hatten, weil uns das aufgefallen war und wir nicht so richtig wussten, wie es gemeint ist. Und der Brettspiel-Nerd von heute schaut dann eben bei Boardgame Geek mal nach, ob da im Forum irgendwie die Frage schon mal gestellt wurde und geklärt wurde. Und da wurde es dann erklärt auf eine Art und Weise, auf die ich von selbst niemals gekommen wäre, nämlich, dass das so gemeint ist, dass wenn ich diese Karte abwerfen muss, weil mein Gegner mich dazu zwingt mit einem seiner Karteneffekte, dann bekomme ich dieses eine Herz. Und das ist was, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Ich glaube, du auch nicht.
Nein, ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass ich muss ja die Karten nicht ausspielen. Ich kann sie auch einfach unausgespielt abwerfen. Und ich hätte das dann so interpretiert in dem Moment, wo ich sie nicht ausspiele, sondern nur abwerfe. Gibt die halt noch einen Bonus.
Genau, und ich bin auch bis heute tatsächlich nicht sicher, was von diesen beiden Interpretationen eigentlich die richtige ist. Insofern, ich würde mir da eigentlich wünschen, dass in der Anleitung einfach ein paar solche Dinge geklärt sind, was das eigentlich bedeutet. Tut's in dem Fall leider nicht. Und das gibt's auf mehreren Karten. Auf der Feder zum Beispiel kommt was Ähnliches vor. Findest du denn als bessere Harry Potter-Kennerin, als ich das bin, dass die Zaubersprüche sinnvoll irgendwie mit den Effekten verknüpft sind? Weil wenn ich das richtig sehe, sind viele der Zaubersprüche ja wirklich auf dem Buch basierend?
Nein. Um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Nee, ich habe mich da jetzt im Vorfeld natürlich etwas intensiver mit beschäftigt und habe tatsächlich, ich glaube, bis auf einen Fluch, meine ich, habe ich auch alle Zaubersprüche irgendwie gefunden in irgendeinem der Bände. Habe jetzt aber nicht alle Bände nochmal durchgelesen. Da gibt's ja Gott sei Dank Internet und genügend Leute, die sich da schon mit beschäftigt haben. Ich glaube, es ist auch tatsächlich schwierig, die Zaubersprüche oder die Flüche auch mit dem entsprechenden Effekt zu belegen. Aber im Endeffekt habe ich, glaube ich, zwei Zaubersprüche und auch ungefähr so viele Flüche gefunden, wo ich gesagt habe, das passt für mich jetzt thematisch richtig gut. Das war zum einen der Expelliarmus, der Entwaffnungszauber.
Der hat welchen Effekt?
Da muss der Gegner eine blind gezogene Karte abwerfen. Ich finde, das passt ganz gut.
Ja, das macht total Sinn.
Und das andere ist der, wie ich finde, immer sehr schöne Zauberspruch Wingardium Leviosa. Das ist ein Schwebezauber und da bekommt man zum einen Einfluss und zum anderen darf man aber auch Gegenstände, die man in diesem Zug erwirbt, auf den Nachziehstapel sozusagen schweben lassen. Mhm. Ja, aber das waren tatsächlich so für mich die zwei Zaubersprüche, die gepasst haben. Und bei den Flüchen gibt's zum einen den Stolperfluch. Da sagt der Name schon, was man damit macht. Und da ist der Kartentext, dass man eben in der Runde weder Angriff noch Heilung bekommt. Das konnte ich dann auch irgendwie nachvollziehen, dass wenn ich halt stolpere, dass ich in der Runde sozusagen nichts machen kann.
Ja, das scheint mir sehr sinnvoll auch.
Und dann gibt's diesen schönen Fluch, den du vorhin auch schon benannt hast, dass man einen Fluch verbannen kann und dafür zwei neue auf die Hand nehmen muss oder beziehungsweise aufs Ablagedeck. Und das ist der Geminio-Fluch und der lässt Dinge magisch verdoppeln.
Ah.
Passt dann in dem Fall leider auch.
Ja, den mag ich nicht besonders.
Ich auch nicht.
Wobei, wenn ich ihn jemandem drauflegen kann, ist es natürlich schön.
Bin dann noch so über den Fluch den kriege ich nie ausgesprochen, Konjunktivitis-Fluch, auf gut Deutsch Bindehautentzündungsfluch gestolpert. Da darf man nicht mehr als zwei Sprüche ausspielen. Gut, man kann sagen, man sieht nichts, wenn mit Bindehautentzündung die Augen tränen. Weiß vielleicht nicht, wo ich meinen Zauberstab, in welche Richtung ich den gerade strecke.
Oder die Bindehautentzündung juckt so sehr, dass sie mich ablenkt.
Aber ich glaube, da hätte ich tatsächlich irgendwie keinen Angriff oder so thematischer gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich glaube, im Endeffekt hätten wahrscheinlich, wenn man die alle irgendwie versucht hätte, thematisch unterzubringen, wäre es mehr oder weniger oft der gleiche Effekt gewesen.
Ja, und man muss natürlich ja auch das Ganze irgendwie ausbalancieren. Auch das ist ja nicht ganz einfach. Es werden wahrscheinlich auch nicht alle Zauber, die es in der Harry Potter Welt gibt, da abgefrühstückt worden sein. Aber trotzdem, da dann diese Vielfalt hinzubekommen, ist sicherlich schwierig. Das glaube ich auch. Wo wir gerade beim Thema Flüche sind, wie findest du denn das Konzept Fluch allgemein? Weil das ist zum Beispiel, das ist sowas, das hebt sich jetzt wirklich von Star Realms zum Beispiel ab. Da gibt's sowas nicht.
Finde ich eigentlich ehrlich gesagt schon nochmal so ein spannender Mix, der da mit reinkommt. Bisschen schade, dass der eben auch durchs Kartenglück so arg beeinflusst wird. Also ich hatte tatsächlich von, wie vorhin schon gesagt, keinen einzigen Fluch im Spiel bis zu meiner letzten Partie vor ein paar Tagen, wo wir das ganze Fluchdeck vor Ende des Spiels abgespielt hatten. Alles mit drin und gerade die Runde, wo wirklich alle Flüche drin waren und man sich schon gefreut hat, wenn man mal eine Hand hatte ohne Fluch, die war dann schon nochmal sehr speziell in verschiedener Hinsicht.
Ich finde ja tatsächlich auch sehr interessant, dass manche Flüche, von denen denkt man, die sind total schlimm, also sowas wie du darfst nicht nur einen Punkt heilen, kann ja im falschen Moment echt dir das Genick brechen, aber ich hatte ganz oft auch Flüche auf der Hand, die ich dann mit ausgespielt habe, die klar dafür gesorgt haben, dass ich halt eine gute Karte weniger auf der Hand hatte, weil der Fluch blockiert ja diese eine Karte. Aber im Endeffekt hatte ich dann irgendwie so Sachen auch wie, also entweder hatte ich nur eine Karte, die mir Lebensbonus gegeben hat auf der Hand, oder wenn es darum ging, ich darf nur zwei Gegenstände ausspielen, dann habe ich halt eh nur zwei Gegenstände auf der Hand gehabt oder auch zwei Sprüche oder sowas. Das erstaunlich oft waren sie gar nicht so schlimm, wie man denkt, aber sie können trotzdem natürlich extrem nervig sein. In einem positiven Sinn gemeint tatsächlich. Also die machen einem das Leben schwer.
Ja, definitiv. Und gerade wenn halt jemand extrem darauf spielt, die Karten zu kaufen, die dem Gegner Flüche geben. Und ich hatte echt in der letzten Partie dann halt Runden, da hatte ich zwei oder drei Flüche auf der Hand. Da ist es dann schon ärgerlich, weil da kannst du eigentlich nichts mehr machen mit.
Ja.
Und so eine Runde kann dann auch mal ganz schnell zu Ende sein, weil du gar nicht mehr reagieren kannst.
Ja, das ist was, das kann auch das Spiel in eine sehr komische Richtung drücken, das passiert aber jetzt auch nicht oft, also das hatte ich glaube ich einmal bei den Spielen, die ich gespielt habe, dass es in so eine Richtung ging, dass halt einer Flüche verteilen konnte und der andere nicht und dann merkst du, dass das Spiel irgendwie die ersten Runden läuft relativ ausgewogen und je häufiger dann diese Fluchkarte plötzlich kommt, also die Karte, die dem anderen Flüche gibt, umso schlimmer wird das Deck vom Gegner und umso mehr säuft quasi nach und nach der Gegner ab, so richtig spürbar, was so ein bisschen seltsam dann ist, weil es eben so langsam vorwärts geht, aber doch wirklich so ein unausweichliches Ende hat, wo man irgendwie das Spiel dann fast nur noch runterspielen kann. Es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, diese Flüche loszuwerden in aller Regel, aber manchmal gibt es das eben, dass man so eine Karte dann nicht kaufen kann, weil sie zu teuer ist, weil sie gar nicht aufgedeckt wird. Und dann kann das unangenehm sein, finde ich.
Ja, finde ich auch. Gefallen dir die Flüche?
Ich finde sie eigentlich erfrischend neu. Also das ist was, das für mich so ein bisschen dem Spiel neben sowas wie Star Realms seine Berechtigung auch gibt. Jenseits mal des Themas natürlich. Weil ich das Konzept einfach ein schönes neues Konzept finde. Beziehungsweise das ist so ein Konzept, was ja irgendwie aus der Dominion-Welt rübergewandert ist in die Star Realms-Welt damit sozusagen. Weil bei Dominion gibt's auch Flüche, die dann einfach minus Siegpunkte bringen. Weil bei Dominion spielt man ja auf Siegpunkte. Und das Konzept gibt's jetzt eben hier auch. Und das macht total Sinn thematisch, finde ich. Also in dieser Zauberwelt ist das eigentlich sehr passend und es gibt's bei Harry Potter auch. Ja, und ich empfinde das eigentlich als gut, weil es dem Spiel noch eine Tiefe an der Stelle gibt, weil du dann versuchen musst, irgendwie drauf zu reagieren, wie du damit umgehst, dass du jetzt so viele Flüche bekommst. Also entweder kannst du natürlich versuchen, einfach den Gegner genauso mit Flüchen zuzumüllen, oder du versuchst Karten zu bekommen, die dich Flüche auch abwerfen lassen. Und das bringt einen schönen Zusatzpunkt, auf den man achten muss, einfach mit rein, finde ich.
Das stimmt. Und am besten ist, wenn man beides machen kann. Gegenflüche bewirken und Karten haben, mit denen man die eigenen loswerden kann. Du hast vorhin ja auch gesagt, und ich habe es ja auch im Endeffekt genauso gemacht, wir haben es beide mit Kindern gespielt, die jetzt unter 11 Jahren waren. Gut, die Kinder, mit denen ich gespielt habe, die sind Spieler erfahren und gehören sicher zu den Vielspielern unter den Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei deinen jetzt aussieht. Ich denke, ganz unerfahren sind sie definitiv auch nicht.
Nö, also tatsächlich Deckbilder habe ich mit ihnen noch nicht gespielt. Ich habe vor einem guten Jahr, würde ich sagen, habe ich mal Star Realms mit dem Älteren probiert. Da hat er irgendwie so gar keinen Gefallen dran gefunden. Da war ich ganz froh darum, dass Harry Potter jetzt eben durch den thematischen Einstieg die Brücke gebaut hat. Und dann habe ich neulich auch mit ihm Star Realms mal spielen können und jetzt geht's auch. Mhm. Ich finde aber sehr spannend, dass der 6-Jährige auch mit dem Spiel zurechtkommt. Und zwar nicht, also der ist in der 1. Klasse, das heißt, er lernt gerade lesen, ist da jetzt aber auch noch nicht extrem weit. Das heißt, er tut sich gerade mit solchen Texten eigentlich eher schwer, kann aber durch die Ikonografie sehr gut ablesen, was die meisten Karten machen. Natürlich, wenn es komplizierter wird, ist es schwieriger, da muss man ihm ein bisschen helfen. Aber er weiß sehr gut, was er mit den Karten machen will, was er für eine Strategie fährt. Er spielt natürlich nicht so tiefsinnig strategisch, nenne ich es jetzt mal, wie das Erwachsene tun, aber es funktioniert. Also ich habe neulich ein Spiel 3-2 gegen ihn beendet. Es war wirklich knapp. Also es ging um einen Zug. Tatsächlich hätte ich nicht gewonnen in dem einen Zug, dann hätte er mich im nächsten wirklich ratzeputz vom Brett gefegt. Und das, finde ich, zeigt, dass das wirklich auch gut mit jüngeren Kindern geht, wenn sie ein bisschen spielerfahren sind. Und auch wenn die jetzt noch keinen Deckbilder gespielt haben, ich finde, man kann das auf jeden Fall mit dem Spiel wagen, einfach mal einen Testlauf zu machen. 6 ist jetzt vielleicht nicht die optimale Altersgrenze, würde ich sagen, aber ich finde, mit einem 8-9-Jährigen geht es auf jeden Fall.
Gehe ich auch von aus. Mit 8-Jährigen, die einigermaßen pfiffig sind, kann man das sicher probieren.
Wir haben ja angekündigt, dass wir auch noch über die Spieldauer reden wollen. Vielleicht fange ich mal an. Ich finde tatsächlich diese 30 Minuten, die ja aber auch nur im Internet stehen, die nicht auf der Verpackung stehen, muss man auch dazu sagen, finde ich sehr optimistisch gedacht. Also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Spiele, die sehr schnell gehen können, aber es ist eben durch dieses Best of 5 eine wirklich sehr variable Spieldauer. Und da kann es schon durchaus auch mal sein, dass alleine die 1. Runde über 1 Stunde geht oder sowas, wenn sehr viel man sich eben Karten holt, die Geld oder diese Wiederbelebungsherzen bringen und eben wenig Schaden. Also wenn man will, dass es schnell geht, muss man schon auf Schaden spielen. Dann kann man die 30 Minuten vielleicht auch schaffen.
Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die 30 Minuten haltbar ist. Also selbst in Runden, die für mich gefühlt schnell gingen, haben wir mindestens 50 bis 60 Minuten gespielt. Also ich hatte jetzt allerdings auch keine Partie, die irgendwie 3-0 für irgendjemand ausgegangen ist. Ich glaube 3-1 war jetzt das Höchste. Und gerade die letzte Partie, wo wir alle Flüche in unsere Decks verarbeitet haben, da ging die 1. Runde tatsächlich schon knapp 1,5 Stunden. Und klar, Runden 2 bis 4 ging dann schneller. Aber im Endeffekt saßen wir 2,5 Stunden da.
Hast du es auch beobachtet, dass die 1. Runde oft die ist, die wirklich dann auch am längsten dauert? Also ich habe so den Eindruck gehabt, in manchen Spielen zumindest, dass man so die 1. Runde zum Aufbau verwendet. Da macht man sich halt erstmal so ein halbwegs funktionierendes Deck, das mehr kann als Karten kaufen und einen Schaden machen. Und dann geht's aber irgendwie, wenn einer mal so ein bisschen geschafft hat, einen auch zu besiegen, geht's meistens ein bisschen schneller dahin. Kommt es nur mir so vor?
Ja und nein. Also die 1. Runde, ja, habe ich auch so das Gefühl, dass es die längste ist, was ich, denke ich, aber auch daraus halt ableiten kann, dass man am Anfang ja im Prinzip nur eine Karte auf der Hand hat, die Angriffe macht, Schaden macht. Das heißt, ich muss ja, um den anderen zurückzutreiben, definitiv erst mein Deck ausbauen. Ich habe vielleicht die Katze, dann habe ich ein paar Angriffe mehr. Ich hatte aber auch tatsächlich zumindest eine Runde, wo dann die dritte oder vierte Runde nochmal total umkämpft war und dann nochmal länger ging als die erste Runde. Also dass es dann immer schneller wird, das kann ich nicht bestätigen.
Nee, immer würde ich auch nicht sagen.
Aber dass tendenziell die erste schon mal sehr lang ist oder mit die längste ist, das würde ich auch sagen, ja.
Genau, vielleicht nochmal betont, es ist ja ein Spiel, was zum Ziel hat, den anderen mit Angriffen zu betäuben letztlich, also auf dieser Schadensleiste ganz nach außen zu treiben. Und es birgt so ein bisschen die Gefahr, gerade bei Kindern habe ich das erlebt, dass die ja dann eher so das Gefühl haben, oh toll, ich nehme Geld, dann kann ich mir viele Sachen kaufen und dann will ich irgendwie Harry Potter haben und dann will ich Dumbledore haben, so in der Richtung. Und es kann dann sein, dass die Karten, die sie haben wollen, weil sie irgendwie die Person haben wollen, gerade auch viel Schaden macht, dann hilft es natürlich. Es kann aber auch sein, dass sie sich irgendwie dann ein Deck zusammenbauen, was eben sehr auf sich selbst schützen und sehr auf Geld ausgerichtet ist. Und gerade das ist natürlich ein Faktor, der das Ganze in die Länge zieht. Das heißt, man sollte schon, wenn man nicht ewig spielen will, im Blick haben, dass man auch Schadenskarten kauft. Muss dann aber natürlich auch Glück haben, dass die auch wirklich ausliegen.
Aber um von Ich will Harry Potter haben oder Albus Dumbledore nochmal schnell auf die thematische Umsetzung zu kommen, weil ich ja vorhin bei den Sprüchen und Flüchen die Thematik doch etwas verneint habe. Also bei den Verbündeten und auch bei den Gegenständen, finde ich, ist es tatsächlich gut gelungen, das thematisch umzusetzen.
Nur eine Kritik haben wir gefunden.
Haben wir?
Haben wir, nämlich, ich kann mir leider ihren Namen nie merken.
Ginny Weasley.
Ginny Weasley, genau. Ist keinem Haus zugeordnet und wir haben uns beide, glaube ich, gewundert schon. Weshalb?
Ja, wenn man dann sich die Karten mal ein bisschen genauer anschaut, dann passt es auch schon wieder. Also es gibt pro Haus im Endeffekt halt 4 Verbündete. Das sind zum einen immer die Hauslehrer der 4 Häuser und dann in der Regel halt Schüler oder auch mal ehemalige Schüler oder noch ein Lehrer mit zu. Und klar, bei Gryffindor sind die 3, die dann noch verbleiben für die 4 Verbündeten, halt Harry, Ron und Hermine. Das macht dann schon Sinn. Und bei den insgesamt 6 Verbündeten, die ohne Haus noch mit drin sind, ist dann halt Ginny mit dabei. Oder Hagrid oder Dumbledore, aber auch Neville Longbottom, also nochmal ein Gryffindor-Schüler, ja, hat im Endeffekt einfach Verteilungsprobleme sonst gegeben. Und ich denke, bei den Verbündeten ohne Häuser hat man halt dann die bekannteren Namen einfach auch genommen.
Ja, das würde es sehr gut erklären auf jeden Fall oder macht rein spielmechanisch natürlich auch total Sinn.
Ja, und die Gegenstände, die sind vielleicht so auf den ersten Blick und wenn man sich nicht mit Harry Potter auskennt, wahrscheinlich sowieso überhaupt nicht zuordnenbar. Gryffindor hat Süßigkeiten im Angebot, was ich aber gelungen gewählt finde, weil gerade, ich glaube, die ersten Bände hast du zumindest als Film gesehen, ne?
Genau, ist aber lange her.
Ja, aber weil gerade in der Zugfahrt Harry ja irgendwie den ganzen Süßwaren Kram kauft und mit Ron dann im Abteil sitzt und futtert. Das hat für mich da irgendwie gleich die Assoziation gebracht. Und bei Slytherin, da gibt's eben peruanisches Instant-Finsternispulver, dem Draco Malfoy die Todesser ins Haus holt. Also auch eine markante Szene, wo das vorkommt. Ja, bei Hufflepuff gibt's die Alraune und da ist eben die Hauslehrerin auch die Lehrerin für die Kräuterkunde. Also da hat man sich auf jeden Fall was bei gedacht, bei den Gegenständen auch.
Klingt gut, ja.
Wollte ich doch nach meiner Kritik an den Zaubersprüchen dann doch noch lobend erwähnen.
Ja, vielleicht würde ich mal aufs Spielmaterial allgemein gerne noch eingehen. Ich mag nämlich tatsächlich sehr, sehr gerne, wie sich die Karten anfühlen. Ich finde sie ein bisschen dünn vielleicht, aber fühlen sich relativ matt an, was ich sehr gerne mag, ohne dass sie dabei jetzt irgendwie wirken, als würden sie total schnell kaputt gehen oder sich abgreifen oder sowas. Also sie werden jetzt auch nicht ewig überleben, glaube ich, aber es ist, ja, ich finde einfach eine schöne Haptik, die finde ich thematisch auch irgendwie gut passt. Also dieses ganze, ich weiß nicht, Hogwarts hat für mich so ein, nicht falsch verstehen, aber so einen leicht angestaubten Charakter, sowas Altertümliches. Mhm. Dazu passt das einfach ganz gut, finde ich. Zumal ich auch irgendwie kein großer Fan von Fotos auf Spielen bin, was hier ja der Fall ist. Also hier sind Fotos drauf von den einzelnen Personen. Also sie sind einfach mit Bildern der Personen aus den Filmen bebildert. Und ich find's aber im Gesamt dann überhaupt nicht mehr störend. Also was einerseits, glaube ich, eben unter anderem durch diese Kartenqualität kommt und was ein bisschen, glaube ich, auch einfach natürlich durch die Gestaltung kommt, auch wenn das jetzt für mich kein Designwunder im eigentlichen Sinn ist. Also es ist jetzt kein Flügelschlag, was ich mir wirklich gerne anschaue, wo ich das Design einfach sehr liebe. Aber das Design ist so gewählt, dass es alles sehr stimmig trotzdem wirkt, auf jeden Fall. Und es führt nicht dazu, dass ich mich irgendwie gestört fühle an irgendeiner Stelle, eben auch nicht durch die Bilder, die ich eigentlich sonst überhaupt nicht mag auf Karten oder im Brettspielen.
Ja, ich finde auch, das ist tatsächlich gut gelöst. Ich finde die ja, die Verbündeten oder die Haustiere, also da, wo es eben Fotos gibt, so gemacht, dass das so aussieht, als ob das irgendwie auf Leinwand aufgezogen ist. Also es hat für mich eher so ein Keilrahmen-Feeling, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich finde auch ganz nett, dass zum Beispiel die Sprüche erkennt man auch sofort als Sprüche, genauso wie man die Gegenstände in Abgrenzung zu den Sprüchen auch als Gegenstände dadurch dann erkennt, weil die Sprüche immer die Bewegung des Zauberstabs sozusagen abbilden. Also da ist kein Zauberstab, sondern da ist einfach in so einer lilanen Blitzform, würde ich es jetzt mal nennen, ist die Bewegung, den Schwung quasi, den man machen muss, um diesen Zauberspruch zu wirken, dargestellt. Und das ist halt sehr markant und sieht bei allen gleich und doch unterschiedlich aus. Und es unterstützt einfach beim Spiel, weil du eben leichter die Karten voneinander abtrennen und auseinanderhalten kannst, was ich auch sehr gelungen finde dadurch.
Ja, finde ich auch gut. Und auch die Flüche, die so, ja, wie so eine Bombe, finde ich, bildlich dann hervorgehoben sind. Oder verbildetes Chaos oder wie auch immer man das nennen soll.
Genau, ich habe ein paar Sachen, die würde ich auch kritisieren tatsächlich. Ich finde nämlich, also vielleicht noch mit einem Lob verwoben, ich finde auch allgemein, also die Marker sind vollkommen okay, was total toll ist. Es gibt so kleine Marker, die dafür da sind, anzuzeigen, wo man in diesem Best of Five steht, also wer wie viele Runden schon gewonnen hat. Die legt man sich dann auf die Hauskarte an eine bestimmte Stelle und das sind so kleine sechseckige Totenkopf, wie nennt man's? Die sind keine Münzen, sondern sind kleiner, eben sechseckig und so Metallteile einfach mit einem Totenkopf, wirklich auch so reliefartig. Und das ist sehr schön gelöst, auch wenn es nur so ein kleines Element letztlich ist. Macht das Ganze auch noch ein bisschen stimmungsvoller. Was ich dann leider überhaupt nicht stimmungsvoll finde, sind die Figuren, die man aufs Brett stellt, um damit anzuzeigen, wie viel Schaden man schon genommen hat und wie nah man an die Betäubung schon herangerückt ist. Wie in ganz vielen Spielen hat man so einen Standee, so einen Plastikstandfuß und in den schiebt man das Logo des jeweiligen Hauses, also so ein Hufflepuff-Logo zum Beispiel, schiebe ich da dann rein und das steht dann eben für meine Spielfigur. Da hätte ich mir persönlich ehrlicherweise was gewünscht. Also ich bin kein Miniaturen-Fan, aber eine Miniatur oder sowas hätte mir da besser gefallen oder meinetwegen auch ein Holzstein. Ich find's gar nicht so wichtig, dass das unbedingt das Logo des Hauses ist. Das könnten von mir aus auch ganz neutrale Figuren sein, solange jeder weiß, wer er ist.
Ja, thematisch passt natürlich das Logo des Hauses schon, weil du ja im Spiel dann eben aus dem Haus bist und wahrscheinlich hat man dann, ja, ich glaube neutrale Spielfiguren hätten dann wieder die Harry Potter Fans entsetzt, wenn sie nicht mit Harry, Ron oder Hermine oder so spielen dürften. Es gibt, da kommen wir nachher aber noch schnell dazu, ja auch einen großen Bruder sozusagen zu dem Spiel. Das Zweierspiel ist ja ein Ableger von Harry Potter Kampf um Hogwarts und da spielen die 2 bis 4 Spieler tatsächlich Harry, Hermine, Ron oder Neville. Also da hat man dann die Spielfiguren zum Spielen.
Könnte man ja, wenn man beides hat, auch quer verwenden sozusagen.
Könnte man tun, ja.
Ja, das ist für mich tatsächlich so ein kleines Ding, das fällt irgendwie für mich aus der Gesamtqualität von allem so ein bisschen raus. Also wenn dann so eine Figur nur aus Pappe besteht, finde ich immer ein bisschen schade. Das geht mir aber bei allen Spielen letztlich so.
Was mich da viel mehr stört, ist ehrlich gesagt das Format von den Hauskarten, die man vor sich liegen hat, weil die so gar nicht in irgendeinen Schachteleinsatz passen. Und ich bin normalerweise nicht so, aber da stört mich das wirklich, dass es dann nur so oben rumfliegt.
Aber es gibt doch eine Vertiefung.
Gibt's?
Ja, es gibt tatsächlich einfach, wo diese ganzen Marker reinkommen.
Da wackelt's ja dann auch nochmal rum.
Ja, da wackelt's rum, außer genau. Du machst die Kartenhöhe wirklich genau so, dass es passt. Und das macht man nicht, weil das würde überhaupt keinen Sinn machen von der Ordnung der Karten her. Finde ich auch nicht optimal. Ich finde es aber insofern wieder gut, weil die Karten ja auch den Spielablauf nochmal darstellen. Also für Leute, die eben ganz am Anfang stehen und dann immer nochmal nachgucken müssen, was muss ich jetzt eigentlich machen, steht da halt wirklich drauf, du musst jetzt erst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Und dafür sind die natürlich auch ganz praktisch und je kleiner das wird, umso unschöner wird es natürlich auch irgendwie wieder. Aber ich gebe dir schon recht, das ist in der Schachtel manchmal ein bisschen nervig.
Ich kann mitleben, so ist es nicht, aber das finde ich tatsächlich nerviger wie jetzt die Aufsteller.
Was ich einen richtigen kleinen Schnitzer finde, ist, dass beim Spielbrett dieses Feld, auf dem man dann landet, wenn man betäubt ist, nicht mehr so aussieht wie die anderen Felder. Also wir haben alle Felder, die man so runterrutscht nach und nach, sind einfach so ein dunkles Feld im Endeffekt. Und bei betäubt ist es dann plötzlich so, dass da kein Feld mehr ist, sondern da nur betäubt steht und ein Sternchen ist. Es sieht aber nicht mehr aus wie ein Feld. Und es hat bei dir, Sandra, soweit ich weiß, dazu geführt, dass ihr am Anfang dachtet, man ist schon auf dem Feld vorher betäubt, obwohl die Anleitung, aber eben auch nicht eindeutig, sondern nur durch ein Bild, was da abgebildet ist, wo man dann sehr genau hinschauen müsste, darstellt, was eigentlich das Betäubtfeld am Ende ist. Und ich finde, das hätte man definitiv sauberer lösen können.
Ja, war tatsächlich so, war in meiner Erstpartie und wir haben einiges nachgeschlagen in der Anleitung, aber da waren wir uns eigentlich beides sicher, letztes Feld betäubt.
Also ich will mich übrigens auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich interpretiere dieses Foto in der Anleitung so. Mag sein, dass es vielleicht gar nicht so ist, aber das spricht eben dafür, dass es nicht sauber gemacht ist, sondern dass man das, ja, da sollte man einfach keine Fragen offen lassen bei so einem wichtigen Detail.
Es macht ja auch Sinn und ich würde das Foto jetzt, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, auch genauso interpretieren. Sagen wir mal so, ich hätte wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn wir anders gespielt hätten von dem Hexen. Ist es okay?
Also hast du noch was zur Gestaltung allgemein?
Nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur, wenn du jetzt gerade das Spielbrett schon erwähnt hast, anmerken, dass ich das jetzt wiederum auch thematisch sehr gelungen finde. Es gibt in Band 2 von Harry Potter einen Duellierclub, den ich mir so als den Vorläufer für dieses Spiel immer vorstelle. Und den Teppich oder die Planken, wo die dann da ihre Kämpfe austragen, die habe ich mir tatsächlich so ähnlich vorgestellt wie das Spielbrett. Also das ist für mich zumindest sehr schön umgesetzt.
Ja, finde ich auch mit meinen sehr geringen Harry Potter Kenntnissen habe ich da irgendwie ein Bild zu in meinem Kopf gefunden. Und selbst wenn ich das nicht hätte in meinem Kopf, vielleicht bilde ich mir das nämlich auch nur ein, dann erinnert es mich an so ein Fechtfeld im Endeffekt so ein bisschen. Also es sieht nicht so aus, aber durch dieses langgezogene Brett macht es thematisch für mich irgendwie total Sinn.
Ja, an Fechten dachte ich da tatsächlich auch, ja.
Ja, was ich allgemein gerne noch dazu anmerken wollte ist, ich habe ja schon gesagt, ich spiele auch gerne Star Realms. Und bei Star Realms gibt's eine sehr gute App, was unter anderem dazu beigetragen hat, dass ich das so gerne spiele. Und das ist einfach, weil dieses Spielprinzip sich unheimlich gut dafür eignet, als App gespielt zu werden. Das geht mir hier bei dem Spiel ganz genauso. Also das würde wirklich eine extrem gute, nicht zu komplex aufgebaute Handy-App ergeben, finde ich.
Das stimmt, das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen.
Ja, und dann wollte ich noch die Frage aufwerfen, ob denn Leute, die Star Realms schon haben und auch gerne spielen, ob die das Spiel hier auch zwingend brauchen. Ich würde tendenziell sagen, nein. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es nicht geht. Also wie gesagt, wir haben ja schon angedeutet, die Flüche bringen was Schönes Neues rein. Insgesamt gibt's einfach ein paar Kniffe, die so ein bisschen anders sind. Insofern spielt sich beides zwar ähnlich, aber halt doch irgendwie auch unterschiedlich. Ich glaube aber, wenn ich jetzt wüsste, ich habe Star Realms und ich würde mir diesen Podcast anhören und aufgrund dessen entscheiden, ob ich es mir kaufen möchte oder nicht, dann würde ich wahrscheinlich bei Star Realms bleiben, ehrlicherweise.
Ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich ja nur das eine jetzt hier im Regal stehen habe. Wenn die sich aber tatsächlich ähnlich sind, dann kann ich das nachvollziehen, dass man da nicht unbedingt beide braucht. Du bist ja, wie jetzt schon mehrfach zumindest angedeutet wurde, nicht der Harry Potter-Fan. Wie war das Spielgefühl dann für dich so? Ja, hat's dich gestört, dass dieses Thema drüber gestülpt war? Hast du das frei vom Thema gespielt? Macht das Thema überhaupt irgendwas mit dir während dem Spiel?
Nicht so richtig. Also, dass ich so lange nachdenke, glaube ich, zeigt, dass es nicht besonders viel mit mir macht. Ich würde tendenziell zu Franchise-Spielen nie so richtig greifen, also die halt auf so ein Franchise aufbauen, ganz unabhängig vom Thema. Bin auch bei diesen ganzen Marvel-Spielen und so, so gut die auch sein mögen, immer irgendwie zurückhaltend. Das heißt nicht, dass niemals sowas bei mir einziehen wird, aber ich bin immer erstmal skeptisch. Hier ein Stück weit zu Unrecht, weil es tatsächlich ein ordentliches Spiel ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich dann deswegen stört als Thema. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich mag so Fotos auf Karten zum Beispiel nicht und ich lege eher Wert auf eine schöne individuelle Gestaltung sozusagen und weniger drauf, dass es eben aussieht wie alle anderen Produkte aus diesem Franchise. Aber dafür ist es schön und gut umgesetzt tatsächlich und auch stimmig umgesetzt und insofern fällt mir das nicht negativ auf. Ja, und wie gesagt, das hat meine Kinder überzeugt, was wiederum dazu geführt hat, dass meine Kinder in letzter Zeit mehr mit mir gespielt haben. Was ich ja auch einen sehr positiven Nebeneffekt finde. Insofern ist doch schön, wenn das Thema dafür bei anderen in der Familie ankommt.
Ich habe früher ja wirklich Harry Potter verschlungen und auch mir die Filme mehrfach angeschaut, jetzt aber allerdings schon länger weder gesehen noch gelesen. Und ich fand es beachtlich, dass es doch auch einen Unterschied für mich gemacht hat, mit wem man dieses Spiel spielt. Also ich hatte die S-Partie mit jemand, der mit Harry Potter auch so gar nichts anfangen kann und sich dann auch eher mit Spielen schwer getan hat im Vorfeld. Hinterher aber auch dann gemeint hat, im Endeffekt wie du, ist halt ein normales Spiel und das Thema fließt dran vorbei. Und dann hatte ich danach eine Runde mit den Kindern eben, die gerade beide voll im Harry Potter-Feeling sind, die ja jetzt Band 4 gelesen und gesehen haben, die Zaubersprüche gekannt haben, die zugeordnen konnten, die flüssig aufsprechen konnten, die mir jeden übersetzen konnten und die wirklich bei jedem Verbündeten, den sie gekannt haben oder bei jedem Gegenstand, den sie irgendwie zuordnen konnten, in Begeisterungsrufe ausgebrochen sind. Und dann war für mich das Spiel tatsächlich auch halt um einiges thematischer, weil dann bei mir auch zum Teil die Erinnerungen wiederkamen. Und das hat dann nochmal so einen anderen Spielspaß auch gebracht.
Ja, ich find's auch einfach schön zu sehen, dass, also mein Sohn fängt gerade an mit Harry Potter lesen, der Ältere. Und der ist noch nicht so weit, dass er die Figuren alle kennen würde, aber natürlich weiß er, wer Harry Potter ist. Und dann konnte man natürlich auch so ein bisschen erklären, irgendwie, dass Dumbledore wichtig ist, beziehungsweise da war er, glaube ich, im Buch auch schon. Und so ein paar Personen sind dann sofort Highlights geworden auch. Das fand ich irgendwie auch ganz schön zu beobachten, dass es dann halt auch so ein bisschen darum geht und man das Spiel einfach auf einem ganz anderen Niveau spielt, was ich jetzt nicht positiv oder negativ meine, sondern einfach, es bietet eine ganz andere Ebene noch, als die, auf der ich das Spiel spiele. Würde, weil ich da halt sehr auf die Mechanik reduziert spiele tatsächlich und meine Kinder halt eher sich über das Thema freuen und natürlich wollen die dann auch gewinnen und versuchen das auch und denken sich dadurch dann auch in die Mechanik so ein bisschen rein, aber es ist halt einfach schön zu sehen, dass es für sie mehr ist als nur Mechanik.
Ja, genau, so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie empfindest du denn vor dem Hintergrund, dass es ja auch doch für Kinder, glaube ich, ein sehr anziehendes Spiel sein kann, die Spieldauer?
Ich finde, ehrlich gesagt, ein Best of Three hätte auch reichen müssen. Also klar, ja. Best of Five hat den schönen Vorteil, dass es so epische Momente bringen kann, wo man denkt, so, es geht jetzt wirklich 2-2 und wir spielen jetzt schon so lange und jetzt kommt's drauf an. Aber ich finde, dass es sich halt auch unheimlich in die Länge ziehen kann. Das hat's mir an manchen Stellen auch ein bisschen vermiest, ehrlicherweise, wo ich dann irgendwie wirklich nur noch fertig werden wollte. Wenn es schneller geht, dann macht mir das auch Spaß und dann spiele ich das auch gerne. Aber ja, irgendwie haben wir auch Spiele gehabt, wo es halt so lange ging, dass wir irgendwann gesagt haben, es tut uns leid, aber jetzt brechen wir ab oder wir unterbrechen mal und spielen es heute Abend weiter oder so. Und dafür gibt das Spiel dann doch irgendwie nicht genug Fleisch her, finde ich, für diese Dauer.
Ja, ich glaube, mir hätte tatsächlich ein Best of Three auch gereicht. Meine Partien waren jetzt alle zwischen einer Stunde und eineinhalb, bis eben auf die letzte, wo die erste Runde allein schon so lange gedauert hat und da hatte ich zwischendrin auch dann mal angeboten, wir können einfach nur Best of Three spielen, aber da war dann der Ehrgeiz doch auch irgendwie da, das jetzt zum richtigen, in Anführungszeichen, Abschluss zu bringen. Da finde ich tatsächlich dann auch, da ist es dann zu lang. Dafür ist es dann doch irgendwann einfach nur noch mechanisch. Nach einer Stunde standen wir beide wieder auf unseren Ausgangspositionen, sprich auf dem Startfeld. Und ich habe echt gedacht, wenn das so weitergeht, spielen wir morgen früh noch.
Ich glaube, es gäbe tatsächlich halt noch einen anderen Weg, das Ganze, ja, also, dass man bei Best of Five bleibt und einfach die Kartenzusammensetzung anders wählt. Weil wenn halt weniger Herzkarten drin wären, dann würdest du schlicht und ergreifend nicht so leicht wieder auf Null kommen. Ist halt eine Abwägungsfrage irgendwie. Natürlich muss man bei so einer kurzen Lebensleiste sozusagen auch irgendwie gucken, dass man nicht sofort auf Null landet. Das wäre ja auch irgendwie traurig. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass einfach man zu oft sich auch wiederbeleben kann.
Ich hätte es wahrscheinlich andersrum ausgedrückt, dass man zu wenig Schaden mal auf einmal machen kann.
Wobei eben, also dieses letzte Spiel gegen meinen Sohn, wo es dann wirklich spitz auf Knopf am Ende war, wer jetzt gewinnt, da hätte der mich wirklich in einem Zug von ganz oben in den Betäubt-Status katapultiert, weil er einfach so viel Schaden auf einmal gemacht hätte. Das kann man schon hinbekommen, aber es passiert halt nicht mal eben ohne weiteres.
Ja, also ich hatte die erste Partie, die ich tatsächlich nach einem 2-0 Rückstand noch 3-2 gewonnen habe, mit all unseren Regelnfehlern, die wir hatten. Im Endeffekt aber im nächsten Zug auch verloren, weil ich nämlich irgendwie, ohne mir da groß Gedanken zu machen, 6 Verbündete ausliegen hatte und dann für meinen Gegner die schöne Karte einen Angriff pro Verbündete, der bei deinem Gegner ausliegt, auf der Hand hatte. Und das wären eben auch 6 Schadenspunkte auf einmal gewesen, plus noch, was er sonst noch so auf der Hand hatte. Da wäre ich auch dann in einem Rutsch über den Teppich sozusagen geflogen.
An der Stelle vielleicht mal eingeworfen noch ganz kurz. Ich finde, dass die Effekte von manchen Karten sehr schön gewählt sind. Also eben genau dieses, mach so viel Schaden, wie Verbündete vor deinem Gegner ausliegen, ist da ein gutes Beispiel für. Das Gleiche gibt's auch für Verbündete, die vor dir selbst ausliegen, in Verbindung mit allen möglichen Dingen, mit Geld, mit Leben und so gibt's solche Sachen, glaube ich, auch. Ich mag die gerne von dem, was sie machen.
Wobei ich thematisch jetzt die Karte mach so viel Schaden, wie Verbündete vor dir selbst ausliegen, irgendwie sinniger finde. Also wenn ich jetzt 4 Verbündete vor mir habe, dass ich dann halt mehr Schaden machen kann, weil die mich unterstützen, finde ich logisch. Aber dass ich sage, so viel Schaden mache, wie der andere Verbündete hat, die ja eigentlich allesamt helfen müssten, den Schaden abzuwehren, ist mir thematisch irgendwie nicht so ganz eingängig gewesen.
Stimmt, ist nicht thematisch. Mag ich mechanisch trotzdem.
Ja, mechanisch ist es aber tatsächlich gut. Vor allem, wenn man es halt noch nicht gespielt hat, die Karten nicht kennt und dann zaubert plötzlich der Gegner so eine Karte hervor.
Zumal die Karte auch sehr günstig ist und das hat den Vorteil, dass es eben selbst wenn es dir schon relativ dreckig geht und du schaffst aber diese Karte zu kaufen mit deinem bisschen Geld, was du irgendwie hast, obwohl der andere so stark ist und so, dann kannst du damit halt nochmal einen raushauen.
Ja, das finde ich mechanisch gut, dass es eben Karten gibt, die jetzt nicht so teuer sind. aber ja, steht der Tropfen will den Stein sozusagen, den Gegner zermürben. Und klar, es gibt die ganz teuren, die hattest du mal in einer unserer Partien, wo man 3 Schaden auf einmal machen kann. Die ist natürlich toll, wobei die natürlich dann auch nur richtig zum Tragen kommt, wenn man das Deck klein hält, dass man die oft genug auch zieht.
Das ist die Kunst eines Deckbauspiels.
Ja.
Aber nein, aber es ist, ja, also du hast vollkommen recht, die ist halt dann mächtig, wenn sie auch häufig kommen kann, ganz einfach. Aber auch sonst schadet die natürlich nicht, wenn man sie hat, ist nie verkehrt, würde ich sagen.
Das stimmt. Und wenn du sagst Kunst des Deckbauspiels, ja, aber da will ich meinen größten Kritikpunkt jetzt noch einwerfen. Das Kartenglück. Das ist mir tatsächlich zu hoch, muss ich sagen. Also wenn ich halt nicht die Chance habe, irgendwie Karten zu kriegen, wo ich was mal bannen kann. Keine Karten kaufen ist halt auch keine Option. Dann finde ich, wird's schon schwierig, je nachdem zu reagieren, wenn der andere das Glück hat, dass er 1-2 Karten hat, die wirklich stark sind.
Ja, wobei, da muss ich widersprechen, manchmal ist keine Karten kaufen die Option. Das finde ich, wird bei Deckbauspielen ja irgendwie häufig auch mal unterschätzt. Aber natürlich in der Situation, in der du gerade beschrieben hast, ist es selten wirklich eine Option. Weil, ja, also da muss man schon sehr guten Hintergedanken haben, damit es in der Situation Sinn macht. Und ja, ich stimme dir auch vollkommen zu. Also das Kartenglück ist wirklich enorm hoch. Ich empfinde es auch zum Beispiel eben höher als bei einem Spiel wie Star Realms, weil bei Star Realms viel mehr diese Verbindungen zum Tragen kommen, dadurch, dass es eben nicht irgendwie einen Verbündeten oder eine Basis braucht, die vor dir liegt, um den Effekt wirken zu können, sondern weil es einfach reicht, dass du 2 grüne Karten gleichzeitig spielst und dann hast du halt diese Bonuseffekte. Und weil dort viel mehr Karten, also eigentlich nicht viel mehr Karten, sondern mit wenigen Erweiterungsausnahmen mal ausgeschlossen, hat einfach jede Karte eine Farbe. Das heißt, da kriegst du immer diese Kombinationen zustande. Das hast du bei Harry Potter halt nicht. Und das, ja, lässt dieses Kartenglück an mehr Stellen noch einschlagen, sozusagen, bei Harry Potter. Und ja, also ich finde, man hätte an ein paar Schrauben noch stellen können, um das Glück so ein bisschen mehr einzufangen. Eben wie gesagt, das Klassenzimmer müsste eine Karte oder 2 Karten mehr haben, meiner Meinung nach. Ich finde tatsächlich, es müsste mehr von diesen Effekten geben, dass die sich auswirken, also diese verbündeten Effekte. Es gibt sehr viele neutrale Karten. Genau, es gibt tendenziell zu viele teure Karten, finde ich auch ehrlicherweise. Und das merkt man einfach an vielen Stellen. Und dazu kommt natürlich auch immer, und das ist natürlich auch bei jedem Deckbauspiel so, aber es ist halt ein weiterer Glücksfaktor, ist der Glücksfaktor, welche Karten ziehe ich denn gerade auf die Hand? Und selbst wenn du dein Deck noch so klein hältst, kannst du immer Pech haben und halt gerade die falschen Karten ziehen.
Genau, ja. Also da muss ich dir in allen Punkten recht geben. Und das sind, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, ich glaube 110 Karten ungefähr im Nachziehdeck. Da kann es halt wirklich schon sein, dass nur 20, 30 davon zu tragen kommen, wenn es doof läuft, gerade wenn oben die teuren liegen. Und dann ist es einfach ein bisschen ärgerlich, sage ich mal, weil man dann auch so die volle Breite, die das Spiel eigentlich hat, gar nicht ausspielen kann.
Ja, und das dann noch kombiniert mit der Spieldauer kann zum Killer irgendwie werden. Also das hat mir tatsächlich zwischendurch auch mal die Spiellust genommen, weil es dann, wenn es so lange dauert und dann, das muss gar nicht sein, dass ich derjenige bin, der dann verliert, sondern das geht mir auch oft genug so, dass wenn ich merke, dass jemand anders gegen mich verliert und zwar nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern einfach, weil er Pech gehabt hat die ganze Zeit, dann fühlt sich das irgendwie auch nicht gut an, finde ich. Und ja, das hat dieses Spiel schon leider auch hier und da zu bieten.
Ja, ich hatte mit jemandem auch über die Spieldauer gesprochen und diejenige meinte, es ist für ein Zweierspiel zu lang. Das hätte ich jetzt tendenziell nicht gesagt. Klar, es gibt kürzere Zweierspiele, aber es gibt sicher auch Zweierspiele, die eine Stunde, eineinhalb gehen. Und das ist jetzt für mich auch kein Kriterium an ein Zweierspiel, dass es halt innerhalb einer bestimmten Zeit zu Ende sein muss. Ich denke, wenn es spannend ist und wenn es ein spannendes Duell über 5 Runden ist, dann macht es auch mit 2 Stunden Spaß. Nur wenn es halt so ein ewiges 3 Schritte vor, 2 zurück ist,
ja.
Dann, ja.
Ja, und das ist eben hier tatsächlich ein bisschen das Problem, dass es nicht die Spieltiefe bietet, um über 2 Stunden zu tragen. Und ich habe durchaus 2 Stunden mal gespielt. Also beziehungsweise habe ich auch einmal davor abgebrochen. Aber das ist einfach tatsächlich zu lang.
Ich habe es vorhin ja kurz schon angesprochen. Das ist ein Ableger von einem größeren Spiel, ein kooperatives Spiel. Du hast es nicht gespielt, ne, das normale, in Anführungszeichen, Kampf um Hogwarts?
Nee, noch nicht.
Ich habe es einmal gespielt, allerdings nur auf der Messe und dann sozusagen unter Messebedingungen. Ja, die Mechanik ist mehr oder weniger die gleiche. Also es gibt die Angriffe, es gibt Teilung, es gibt Zaubersprüche, es gibt Verbündete. Ich habe ja schon gesagt, die Spieler schlüpfen aber eben in die Rollen der Helden. Es gibt insgesamt 7 Spielrunden, Abenteuer, wie immer es man nennen möchte, praktisch für jedes Spiel ja 1. Und das Ziel jeder Runde ist sozusagen, die Monster oder im ersten Jahr das Monster zu bekämpfen und dann hat die Gruppe das Spiel gewonnen. Ich fand jetzt die Erstpartie, die ich damals gespielt habe, nicht besonders toll. Es war nicht besonders schwer. Ich habe gehört, dass es natürlich, klar, schwerer wird, je weiter das Spiel voranschreitet, dass eben auch mehr Karten und mehr Monster ins Spiel kommen. Lustigerweise hat eins der Kinder, das mit mir gespielt hat, die Tage vorher zufällig das andere Spiel gespielt. Und ich habe dann noch mal gefragt, was sie jetzt besser findet. Und sie hat dann aber eindeutig gesagt, dass ihr die Zweier-Variante besser gefällt, weil die spannender wäre.
Interessant.
Ja, fand ich auch. Also ich glaube, ich würde es jetzt tatsächlich noch mal spielen, wenn es mir jetzt jemand anbieten würde, ob ich mitspiele. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber rein von der Mechanik hat es jetzt doch auch wieder Lust aufs Große gemacht, sage ich mal.
Weil ich, wie gesagt, nicht der große Franchise-Fan bin, werde ich wahrscheinlich das Große mir jetzt nicht anschaffen. Wer weiß, was passiert, wenn die Kinder mit den Büchern mal weiter sind. Dann könnte es natürlich passieren, dass sie irgendwie drauf drängen oder es sich dadurch mal ergibt. Aber ja, ich brauch's, glaube ich, nicht mit aller Gewalt und werde es gerne mal mitspielen, wenn sich's ergibt, aber es ist jetzt nichts, ja, wo ich hinterherlaufe.
Ja, und wie sieht dein Gesamtfazit jetzt so aus? Ein Zweierspiel, das öfter auf den Tisch kommt, das eher nur noch mit den Kindern auf den Tisch kommt?
Eher letzteres, genau. Ja, also ich glaube tatsächlich durch die Nähe zu Star Realms und aufgrund der Kritik, die wir am Ende ja auch besonders noch deutlich gemacht haben, eben diese Mischung aus hohem Glücksfaktor und eben dieser langen, langen Spieldauer, wenn es mal nicht so optimal flott läuft, wäre es was ich tendenziell eher wieder weggeben würde. Ich werde es aber nicht tun, weil meine Kinder mir da höchstwahrscheinlich den Kopf abreißen würden. Die haben ihren Spaß gehabt, finde ich auch okay so. Und ich finde auch mit den Kindern kann man das durchaus auch so ein bisschen hausregeln. Also eventuell gehe ich mal irgendwann dazu über, einfach mehr Karten oben aufzudecken im Klassenzimmer oder einfach auf ein Best of Three runterzugehen oder wie auch immer. Also vielleicht auch beides. Mal gucken, worauf es hinauslaufen wird. Ich glaube aber schon, dass sie immer mal wieder das rausziehen werden. Insofern wird es sehr wahrscheinlich bleiben. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich glaube, so meine Gesamtbilanz ist ähnlich wie bei dir. Es hat Spaß gemacht zu spielen und ich glaube, es macht mir auch in Zukunft Spaß zu spielen. Thema Dauer kombiniert mit Glücksfaktor finde ich allerdings schon ein Argument, warum es wahrscheinlich einfach Spiele gibt, die ich dann lieber auf den Tisch bringen würde. Auch Deckbauspiele, die ich dann eben bevorzugen würde. Es wird deswegen mein Haus verlassen dürfen. Ich werde es den Kindern geben, die dankenswerterweise mit mir getestet haben. Ich glaube, da wird es einfach auch weitaus öfter gespielt. Und wenn ich dann Lust auf eine Partie habe, weiß ich ja, wo ich Mitspieler finde. Ich glaube, das ist für mich dann ausreichend, wenn ich es dann ab und zu mal spielen kann. Dafür brauche ich es aber nicht im Regal stehen haben.
Gut, ich würde sagen, dann sind wir mit dem Spiel an diesem Punkt ja durch für heute. Zum Schluss bleibt uns noch zu sagen, ein großes Danke einfach, denn nach der ersten Folge, die wir zu Viticulture gemacht haben vor einem Monat, haben wir doch viele Rückmeldungen bekommen. Ich war sehr überrascht, dass da so viel kam und einfach ja Rückmeldungen dazu, wie es empfunden wurde, auch so einfache Sachen wie, oh, jetzt habe ich auch mal wieder Lust, Viticulture zu spielen. Das hat uns einfach sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Macht das gerne weiterhin so. Wir sind froh über jede Art von Rückmeldungen und auch wenn wir vielleicht mal eine Kritik nicht teilen sollten, freuen wir uns trotzdem über jede Kritik, einfach weil wir auch gerne ja wissen möchten, wie es euch geht, da mit dem Podcast zu hören. Vielleicht gibt es ja wirklich Dinge, die wir einfach verbessern können auch. Ja, freut uns, wenn ihr weiterhin so aktiv bleibt.
Genau, und wir wollen auch weiterhin aktiv bleiben. Wir haben ja schon letztes Mal angekündigt, dass wir versuchen wollen, alle Monate zu erscheinen. Bis jetzt sieht's ja auf jeden Fall mal sehr gut aus und ihr dürft euch jetzt immer am ersten Freitag eines Monats auf eine neue Folge von uns freuen. Das heißt, wenn ihr das hört, müsste der 4. Februar sein, wenn alles gut läuft.
Genau, und ich glaube, wir können noch eine kleine Ankündigung machen, weil so genau haben wir die im letzten Podcast noch nicht gemacht. Wir haben uns nämlich auch so ein bisschen überlegt, wie wir es eben vom Konzept her gestalten möchten. Und wir möchten tatsächlich, wie ihr es jetzt bei den letzten beiden Folgen, also bei der Folge vor dieser und bei der diesen jetzt seht, wollen wir ja sowohl die Perspektive zu zweit reinnehmen bei Spielen, die man auch mit mehr Spielern spielen kann, als auch wirklich reine Zweierspiele wie heute beleuchten. Und das würden wir tatsächlich gerne im Wechsel tun in Zukunft. Das heißt, immer einen Monat ein Spiel für 2 bis x Spieler, dann ein Spiel für nur 2 Spieler, dann wieder ein Spiel für mehr Spieler und so weiter. Mal sehen, ob wir das so durchgezogen bekommen. Aber bis jetzt fallen uns genug Spiele ein, um das gut machen zu können.
Genau, das heißt, nächstes Mal ist wieder ein Spiel dran, was ihr auch mit mehr als 2 Personen spielen könnt. Da steht der Titel auch schon fest und wir werden jetzt in die heiße Spieleprobephase nochmal einsteigen.
Ich habe schon richtig Bock.
Ja, ich freue mich auch schon drauf. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber definitiv genug geredet für heute?
Absolut.
Wir verabschieden uns. wünschen frohes Hören.
Viel Spaß, spielt schön. Ich versuche jetzt mal des Tests wegen einfach die Eule doch nochmal.
Besten Ergebnisse hatte ich ja mit der Kröte.
Ja, aber mit der Kröte dauert tatsächlich auch das Spiel länger, habe ich das Gefühl.